Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Das Bündner Stimmvolk entscheidet im November über die Ruhegehälter von ehemaligen Regierungsmitgliedern. Die SVP will die ganz abschaffen, alle anderen Parteien wollen sie drastisch kürzen. Die Argumente von dem Gegenvorschlag sind heute vorgestellt worden. Wir sind dabei gewesen. Außerdem, invasive Arten sind auf dem Vormarsch. Die Bekämpfung wird aber kantonal geregelt. Der Dachverband von der Schweizer Bienenzüchterverein Apiswiss verlangt darum, dass es in Zukunft eine zentrale Kommission dazu gibt. Was das Problem vor kantonaler Regelung ist, welche invasive Art vor allem Sorge bereitet und ein Haufen weitere Themen gehören jetzt im Infokompakt. Am Mikrofon ist Selina Rettich. Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin hat ein grosses Problem. Sie hat zu wenig Geld. Eine Fusion mit dem Kantonsspital Graubünden ist im Frühling geplatzt. Wenn jetzt kein neuer Deal mit der Versorgungsgemeinde zustande kommt, geht die Stiftung nächstes Jahr pleite. Warum aber auch ein neuer Deal das Problem nicht löst, das weiss Sarina von Weissenflor.
Die Stimmung bei der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, kurz SGO, ist gedrückt. Es braucht eine neue Leistungsvereinbarung mit den 11 beteiligten Gemeinden, um das Spital Samada zu retten. Damit die Vereinbarung zustande kommt, müssen alle 11 Gemeinden zustimmen. Es ist aber nicht sicher, dass alle an Bord sind. Zum Beispiel Samada hat am Stimmvolk ein Nein empfohlen. Die Stiftungsratspräsidentin Selina Nicolai ist darum eher weniger zuversichtlich.
Durch das, dass die Einstimmigkeit auch da wieder gegeben ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon gross, dass es ein Nein gibt. Und darum sind wir ja auch in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv dran gewesen, um einen Sanierungsplan auszuarbeiten können, weil wir einfach gesagt haben, das Ja ist natürlich das oberste Ziel von uns als Stiftungsrat, aber wir müssen wirklich auch gefasst sein auf ein Nein.
In dem Fall würde das Spital schrittweise zugehen. Gewisse Angebote wie die Spitex werden dann ausgelagert und die Klinik Gut und das Kantonsspital Graubünden übernehmen einzelne Bereiche. Für das Szenario stehen auch schon Varianten im Raum, das sagt Silvan Breitenmoser, der CEO der Klinik Gut AG St. Moritz.
Wenn man gerade stationäre Angebote würde an einem Standort konzentrieren, dann hat man natürlich in ganz vielen Bereichen weniger Personal, das vorgehalten werden muss. Das ist im Bereich Operationssaal natürlich sehr eklatant, wo man immer muss Personal vorhalten muss, weil ja immer muss können operiert werden. Und wenn man das an einem Standort konzentriert, dann gibt das schlussendlich eine effizientere Vorhaltung von Personal und Ressourcen. Und ich glaube, das ist ein zentrales Element, das dazu führen wird, dass sich die Kostensituation verbessern wird.
Eine ideale Lösung für alle sei aber schwierig zu erreichen. Die SGO hofft auf ein Ja bei den Gemeindeabstimmungen. Dann kriegt die Organisation einen Kredit von rund 50 Millionen Franken. Mit dem Geld würde sie das Spital in den nächsten zwei Jahren weiter betreiben und eine langfristige Lösung suchen. Etwas wird sich also so oder so ändern müssen, wie die Stiftungsratspräsidentin Selina Nicolai sagt.
Wir werden natürlich auch dann müssen über Leistungsabbau reden. Wir müssen dann auch unseren Horizont öffnen und alle Varianten nochmal durchdenken. Natürlich auch werden wir Partner ins Boot holen und dazu gehört auch Klinik Gut und das Kantonsspital.
Die betreffenden Gemeinden Bever, Celerina, La Punt, Madulain, Pontresina, Samada, Schanf, Sils, Silvaplana, St. Moritz und Zuz stimmen im November bzw. Dezember über den Kredit ab.
Ende Monat gibt es im Kulturzentrum Pontresina eine öffentliche Infoveranstaltung. Dort kann man sich ein Bild für die Situation bei der Stiftung machen. Wie viel Geld sollen Bündner Regierungsmitglieder nach ihrer Amtszeit kriegen? Über das entscheidet Ende November das Bündner Stimmvolk. Eine Initiative von SVP will die Ruhegehälter komplett abschaffen. Wir haben Anfang Monat darüber berichtet. Alle anderen Parteien wollen eine Übergangslösung von maximal 3 Jahren. Ihre Argumente haben sie heute vorgestellt. Jasmin Schneider berichtet.
Es war ein seltener Anblick an der Pressekonferenz im Grossratsgebäude. Die Parteipräsidien der Grünen, der Mitte, der GLP, der FDP und der SP sitzen am gleichen Tisch. Und sie kämpfen alle gegen die Initiative der SVP «Schluss mit dem goldenen Fallschirm für Regierungsmitglieder». Die Initiative ging einfach zu weit, sagt Maurizio Michael, Präsident der FDP.
Weil sie eigentlich den demokratischen Wert eines Staates, der unserem Kanton infrage stellt. Wir brauchen eine Regierung, die unabhängig ist. Wir brauchen eine qualifizierte Regierung. Und mit dieser Initiative sollte man das infrage stellen.
Heute kriegen ehemalige Regierungsmitglieder das Leben lang ein Ruhegehalt bei einer Amtszeit von 12 Jahren, während das über 115'000 Franken pro Jahr. Die lebenslänglichen Zahlungen will auch der Gegenvorschlag abschaffen. Neu sollen Altregierungsrätinnen und Altregierungsräte nach der Amtszeit einfach nur eine Übergangslösung kriegen. Die würde 3 Jahre dauern, maximal aber bis zur Pension. So soll sichergestellt sein, dass Regierungsmitglieder sich bis zum letzten Tag auf ihr Amt konzentrieren können.
Wenn man eine 12-jährige Befristung hat für so ein Amt, dass man in den letzten Jahren sich umschaut, was mache in Zukunft. Oder? Nach 12 Jahren kann man im eigenen Beruf oder im eigenen Bereich nicht zurückkommen, man muss sich wieder neu erfinden. Und für das braucht es ein bisschen Zeit, für das braucht es auch eine gewisse Freiheit, um sich ihre Netzwerke wieder aufzubauen.
Schlussendlich soll die Übergangslösung auch dafür sorgen, dass das Amt von Regierungsrätin oder am Regierungsrat attraktiv bleibe, sagt die SP-Präsidentin Julia Müller. Weil es sei nicht vergleichbar mit einem normalen Beruf.
Man hat extrem viel Verantwortung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben nach 12 Jahren spätestens zu Ende ist. In einer normalen Anstellung, klar, man kann gekündigt werden, aber es ist nicht so, dass es nach 12 Jahren fix aufhört. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir darauf zählen können, dass Leute, die für uns in der obersten Instanz politisch tätig sind, ganz viel Verantwortung übernehmen, dass die auch keinen finanziellen Druck verspüren, irgendwo müssen Geschäfte machen.
Die Bühner SVP will von dem nichts hören. Sie hat Argumente für ihre Initiative schon Anfang Monats bekannt gegeben. Und für die Partei braucht es auch keine Übergangslösung. Der Präsident Roman Hug begründet:
Das ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit und von der Gerechtigkeit. Jede Bühnerin und jeder Bühner muss selber für das Alter vorsorgen. Und ich glaube, wir Politikerinnen und Politiker sollten das auch vorleben und nicht nur von der Bevölkerung verlangen.
Das Bündner Stimmvolk entscheidet über beide Vorlagen Ende November. Es wird 2 Abstimmungen geben, zum einen die Initiative, zum anderen den Gegenvorschlag. Dazu gibt es eine Stichfrage, was durchkommen soll, wenn beide Anliegen angenommen werden.
Bei einem Ja würde die neue Regelung auf den 1. Januar 2027 in Kraft treten. Lehnt das Stimmvolk beide Vorlagen ab, bleibt alles so, wie es ist. 2 von 3 geplanten Verkehrsprojekten im Glarnerland sollen erst nach 2045 umgesetzt werden. Das zumindest, wenn es nach dem Gutachten von ETH zum Ausbauschritt 2045 vom Bund geht. Gerade für den Schienenverkehr Richtung Lintel bedeutet das einen Rückschritt. Der Florian Mani mit den Details.
Priorität 2 von 6. Das ist das Fazit von ETH zu 2 von 3 geplanten Verkehrsprojekten im Kanton Glarus. Darunter ist die geplante Umfahrung Netzstel. Erst ab 2045 soll also das Stauproblem am Abend angepackt werden. Der Regierungsrat Thomas Tschudi versteht die Beurteilung.
Für uns im Kanton hat es eine grosse Dringlichkeit. Für den Bund, da kann man Verständnis haben, dass da noch andere Sachen noch dringlicher sein können. Und ich glaube, wenn man dann neutral darüber schaut, muss man auch sagen, eben, wir sind vorher irgendwo in einem Bereich von einer Umsetzung 2040, jetzt sind wir 2045. Dahingehend, ich glaube, wenn wir da daran arbeiten, weitergehen, in dem Zeitraum kann sich viel verändern. Und das muss unser Anspruch sein, dass wir da weiterhin daran arbeiten.
Was bei diesem Projekt sicher noch gemacht werden müsse, sei, dass nicht nur die Umfahrung von Netzschl auf Bundesebene ins Auge gefasst werde, auch die von Glarus müsse zum Thema werden. Soweit sei das aber noch einigermaßen verkraftbar, anders sehe es auf der Schiene aus. Im ursprünglichen Ausbauschritt 2035 wäre eine Kreuzungsstelle im Grossteil geplant gewesen. Die ETH sagt jetzt, sie soll erst nach 2045 kommen.
Das ist heute ein Wermutstropfen, ein richtiger Wermutstropfen. Da ist effektiv eine Verschiebung gegen hinten. Dort wäre die Idee, und vor allem nach der Landsgemeinde vom letzten Jahr, war das Thema, dass man den Halbstundentakt festschreiben möchte. Da müssen wir kreativ werden, um zu schauen, wie das ohne Kreuzungsstelle machbar wird, ob das überhaupt machbar wird. Da sind wir nicht so gut ab der Kille gekommen.
Der Halbstundentakt vor Bahn zwischen Schwanden und Lintel kann damit nicht wie geplant eingeführt werden. Es bleibt also mal bei den Bussen, die zu Stosszeiten aushelfen. Auch wenn es vor ETH eine Abfuhr für die beiden Projekte gegeben hat, sieht man jetzt nicht machtlos, betont der Regierungsrat Thomas Tschudi.
Die Sachen, die wir selber in der Hand haben, die müssen wir weiterhin anpacken, bedeutet nach kleinen Lösungen suchen für die aktuelle Problematik und aber hingehend für die längerfristigen Lösungen auch jetzt schon daran arbeiten, dass wir gegenüber dem Bund aufzeigen können, dass wir unsere Hausaufgaben machen und dass wir dann vielleicht halt, wenn ein anderes Projekt, das vielleicht jetzt noch als Prio 1 da ist, wir können in Einsatz kommen, wenn das Prio 1 Projekt nicht umsetzbar sollte werden.
Positive Nachrichten gibt es zumindest indirekt für die Glarner Bahnverbindungen. So soll zwischen Mühlehorn und Tiefenwinkel Doppelspur mit der höchsten Priorität weiterverfolgt werden. Damit sollen auf der Glarner Linie alle Bahnhöfe im Halbstundentakt angefahren werden können. Eine zweite gute Nachricht: ein zweiter Zimmerberg-Basistunnel zwischen Horgen und der Innerschweiz soll bis 2045 umgesetzt werden. Das würde eine schnellere Verbindung aus dem Glarnerland auf Zürich bedeuten. Zudem könne sich der Kanton noch bei Gesprächen für das Projekt mit weniger Priorität einsetzen.
Wir müssen sicher einfach den Nutzen können aufzeigen, die Problematik, die wir haben. Das ist etwas, das wir stetig aufzeigen müssen, weil man halt vielleicht das Glarnerland auch eher könnte vergessen. Ich glaube, auf das müssen wir hinschaffen und auch aufzeigen, eben, was dass dort halt eine gewisse Wirkung könnte entstehen. Und das ist sicher etwas, wo wir im stetigen Austausch mit Bund, mit anderen Kantonen zusammen müssen dahin gehen.
Bis Ende Januar macht das Bundesdepartement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Vorschläge, welche Strassen- und Schienenprojekte Teil des nächsten Ausbauschritts sein sollen. Ob Tigermucke, die Quaggamuscheln oder die Nosferatu-Spinne. In den letzten Jahren sind immer wieder Organismen in der Schweiz auftaucht, die eigentlich nicht hierher gehören, sogenannte invasive Arten. Der Dachverband der Schweizer Bienenzüchtervereine Apiswiss fordert jetzt, dass die Handhabung von solchen Arten zentral von einer Kommission geregelt werden soll. Wieso und was man beim Kanton Graubünden darüber denkt, im Beitrag von Livio Biondini.
Mit der Revision des Nationalen Umweltschutzgesetzes gibt es auch Änderungen in der Bekämpfung von gebietsfremden Organismen, also invasiven Arten. Für Apiswiss, der Dachverband der Schweizer Bienenzüchtervereine, geht die Revision aber zu wenig weit. Apiswiss fordert eine nationale Strategie dazu, wie der Präsident Matthias Götti-Limacher sagt.
Es fehlt uns, dass der Bund klare Verantwortung übernimmt oder auch klare Strategie ausarbeitet. Es ist aktuell so, dass wir einfach, wenn jeder Kanton selber verantwortlich ist, gibt es einen gewissen Flickenteppich, oder?
Vor allem bei Arten, die sich stark und invasiv ausbreiten, ist es wichtig, dass es ein koordiniertes Vorgehen gäbe. Wenn man in allen Kantonen einheitlich vorgeht, macht es das auch effizienter.
Oder weil die Schwierigkeit ist auch, wenn für Kantone, die vielleicht da wirklich einiges investieren und auch Massnahmen umsetzen, für die ist es nachher umso unbefriedigender, wenn es nachher in einem anderen Kanton wieder ganz anders läuft. Und darum, um diesen Arten, die sich da so stark ausbreiten, überhaupt können Herr werden, braucht es koordiniertes Vorgehen. Das geht eigentlich nicht anders als auf Stufenbund.
Beim Bündneramt für Natur und Umwelt verstehe ich mal die Forderung von Apiswiss. Es gäbe aber seit ein paar Jahren schon eine Strategie zu invasiven Arten. Das sagt der Sascha Gregori, der beim Amt für die Neobiota, also eben diese Arten, zuständig ist.
Es ist so, dass je nach Intensität von einer Invasion braucht es eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem Bund. Und wir können die Forderung in dem Sinn nachvollziehen. Es ist aber so, dass der Cercle Exotic, das ist die kantonale Arbeitsgruppe, interkantonal, die mit dem Bund zusammenarbeitet, bereits schon das eigentlich macht.
Es sei auch jeder Kanton wieder andere Bedingungen oder Ausgangslagen. Im einen Kanton sei so eine Invasion jeweils weiter fortgeschritten als in einem anderen. Darum sei ein zentraler Leitfaden mit Grundsätzen sicher gut. Aber
wir müssen uns auch bewusst sein, dass jeder Kanton wieder regional, klimatisch, auch von der Struktur her, von der finanziellen Möglichkeit wieder andere Voraussetzungen hat und dass man dort dann einfach wieder auch die regionalen Unterschied muss berücksichtigen und nicht einfach kann eine schweizweite, gleichgeschaltete Strategie darüber stülpen.
Die Zusammenarbeit unter den Kantonen selber sind momentan schon grossartig, sagt der Sascha Gregori. Die Forderung von Apiswiss ist jetzt in der Vernehmlassung. Das Bundesamt für Umwelt nimmt das auf und dann geht es in Stände und Nationalrat.
Die Apiswiss hat die Forderung allgemein wegen invasiver Arten gestellt, aber aktuell geht es vor allem um die asiatische Hornisse. Ob die schon bei uns in der Region ist und ob der Kanton Graubünden parat wäre, nochmal der Livio Biondini.
Dass die asiatische Hornisse jetzt auch in der Schweiz rumfliegen, sind vor allem primär für die Honigbienen gefährlich. Aber auch für Insekten oder Rebberge könnte es grosse Auswirkungen haben, wie der Matthias Götti-Limacher, der Präsident von Apiswiss, sagt.
Wir reden davon, dass die Insektenmasse in den letzten Jahrzehnten sehr stark abgenommen hat. Und wenn es so ein Organismus kommt, der auch noch so viele Insekten vertilgt, ist das wirklich auch für die Biodiversität eine Schwierigkeit. Und was halt auch noch ist, wirken wir jetzt in diesen Gebieten, wo sie das frisch ausbreiten, noch weniger. Aber wenn sie mal eine gewisse Stärke erreicht hat, dann geht die asiatische Hornisse effektiv auch an Obst oder an die Weintrauben, dort die Ernte fördern. Auch das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt noch brauchen.
Und auch gegenüber den Menschen sind die asiatische Hornisse nicht unproblematisch. Das sind eine Palette von Bedrohungen. Darum müssen wir es auch ernst nehmen. Dort, wo sie sich jetzt ausbreiten, dort müssen wir jetzt handeln. In Glarus oder im Kanton Graubünden ist die Hornisse noch nicht auftaucht, wie der Sascha Gregori, Leiter Neobiota beim Bündner Amt für Natur und Umwelt, sagt. Aber es sei nicht die Frage, ob sie käme, sondern wenn.
Man kann das schlicht einfach nicht verhindern. Wir müssen jetzt mit Wendien nächstes Jahr wahrscheinlich oder übernächstes Jahr hoffentlich die ersten Hornissen auftauchen, müssen wir quasi ein Handwerk neu erlernen. Oder? Wir müssen erstens die Leute die lernen erkennen, unterscheiden von der europäischen Hornisse. Dazu haben wir bereits schon Informationsmaterial auf der Homepage.
Sie müssen ihr ganzes System aufbauen, um sie zu bekämpfen. Mit Erkennung, Monitoring und schlussendlich Massnahmen dagegen. Kantonal sind wir da schon sehr gut vernetzt und tauschen sich mit den schon gemachten Erfahrungen aus. Der Kanton Graubünden ist momentan so parat wie möglich, sagt der Sascha Gregori.
Wir haben Bieneninspektoren ausgebildet in der Telemetrie. Das heisst, wir haben einzelne Leute darauf vorbereitet, dass sie mit elektronischen Gerätschaften Nester suchen können. Wir haben Kurs besuchen lassen zu dieser asiatischen Hornisse von Schweizer Spezialisten. Wir haben eine Art kantonale Arbeitsgruppe, wo die zuständigen kantonalen Dienststellen dabei sind.
Dazu noch die Ausbildung der Imkerinnen und Imker über den Plantenhof, wo darüber informiert werde. Noch ist die Hornisse nicht bei uns in der Region. Falls Personen bei Sichtheit denken, sie hätten eine entdeckt, sollen die sie das erst abklären, sagt der Präsident von Apiswiss, der Matthias Götti-Limacher.
Ein wichtiger Punkt ist wirklich auch, dass einheimische Hornisse ist extrem wichtig auch für die Biodiversität. Oder? Und es ist auch wichtig, dass man ja nicht den Einheimischen tötet. Also im Zweifelsfall ist man lieber, wenn die Leute nicht einfach anfangen, alles so gel.
Darum sei es wichtig, zuerst einmal ein Foto davon machen, sagt auch der Sascha Gregori.
Dann schlussendlich immer die Meldung über www.asiatischehornisse.ch. Dort werden die Bilder beurteilt und schweizweit gerade direkt abgeleitet und wir werden in Kenntnis gesetzt. Also das heisst, es gibt eine nationale Meldeplattform, wo von Spezialisten die Bilder gerade angeschaut werden und reagiert werden und entsprechend die kantonalen Dienststellen gerade informiert.
Es ist verwunderlich, dass die asiatische Hornisse noch nicht bei uns in der Region sind. Aber wenn sie dann mal kämen, müssen wir auch bei uns gewappnet sein.
Wer also glaubt, er oder sie hat daheim so eine asiatische Hornisse entdeckt, Fotos machen und auf www.asiatische-hornisse.ch aufladen. So könnt ihr Verantwortlichen dann eher herausfinden, wo das Nest ist und wir Bekämpfung anfangen. Wir kommen noch zu den weiteren Meldungen vom Tag mit dem Florian Mani.
Seit dem laufenden Schuljahr müssen alle Kinder zu Graubünden den Kindergarten besuchen. Im ersten Jahr bedeutet es 22 bis 24 Lektionen, im zweiten dann 24 Lektionen pro Woche. Der SP-Grossrat Patrick De Giacomi hat vor Bündner Regierung wissen, ob die Schulen dieser Pflicht nachgekommen sind. Ein Grossteil davon hat das gemacht, sagt der Bildungsdirektor Jan Domenic Parolini. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Eine Kleinstschule setzt das Kindergartenobligatorium nur teilweise gemäß den allgemein geltenden kantonalen Vorgaben um. 6 weitere Schulträgerschaften haben für das Schuljahr 2025/26 eine einjährige Bewilligung vom AVS erhalten, im zweiten Kindergartenjahr 22 statt 24 Pflichtlektionen zu unterrichten.
So sollen die Schulträgerschaften Zeit kriegen, um die neuen Bestimmungen bis zum nächsten Schuljahr umzusetzen. Der Glarner Regierungsrat hat die Umsetzung der Teilrevision vom Gesetz über Schule und Bildung in die Vernehmlassung geschickt. Die Revision, die die Landsgemeinde dieses Jahr beschlossen hat, tritt am 1. August vom nächsten Jahr in Kraft. Sie bringt unter anderem Änderungen bei den Unterrichtslektionen, bei der Altersentlastung und den Klassengrössen. Neu werden die wöchentlichen Unterrichtszeiten nicht mehr in der Volksschulverordnung, sondern im Berufsauftrag geregelt. Die Altersentlastung fängt künftig ab 55 Jahren an mit 2 Lektionen pro Woche und steigt ab 60 Jahren auf 3 Stunden. Bei den Klassengrössen werden neu nur noch Obergrenzen definiert. 24 Schülerinnen und Schüler in der Regel, 14 in kleinen oder speziellen Klassen und 26 in der Basisstufe. Gemeinden kriegen damit mehr Spielraum bei der Unterrichtsorganisation, wie es weiter heisst. Die Vernehmlassung läuft bis am 23. November. Die Unterlagen sind auf der Webseite vom Kanton Glarus abrufbar. Noch Meldung aus dem regionalen Sport. Der HC Davos verlängert mit dem Enzo Corvi und dem Julian Pare. Der Enzo Corvi hat bis zur Saison 2028-29 unterschrieben, der Julian Pare mindestens bis 2027-28, wie der HCD mitteilt. Seit dem 2012 ist der Enzo Corvi schon bei den Davoser. Mit fast 700 Spielen ist er der dienstälteste im ganzen Team. Der 32-Jährige ist erst gerade kürzlich aus der Nazi zurückgetreten, um sich voll und ganz auf den HCD zu konzentrieren. Der Julian Pare kommt aus der eigenen Juniorenabteilung, hat zwischendurch in Schweden gespielt und ist seit dem 2024 wieder beim HC Davos.
Das wäre es mit dem heutigen Infokompakt. Die Sendung gibt es zum Nachhören auf radiogrischa.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Für euer Mikrofon war Celina Rettich und ich wünsche noch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.